Ich möchte heute bei der Predigt ein bisschen praktisch werden. So, ne? Ich meine, Theorie und so, das ist immer gut. Das brauchen wir, oder Theologie brauchen wir, und das ist auch theologisch trotzdem. Aber es ist trotzdem so, also Theorie hilft uns weiter, aber Praxis, das muss halt umgesetzt werden. Das ist auch wichtig. Und ich weiß nicht, ich glaube, Praxis ist immer wichtig, dass es einen praktischen Ausdruck hat von dem, was wir theoretisch lernen. So, ne? Dass das, was wir zum Beispiel, wenn du deine Bibel liest und deine Bibel aufschlägst und liest das und das ist das, was du leben solltest, und du merkst, du lebst es nicht, dass du Schritte gehst, dich dahin zu entwickeln. Das ist ganz praktisch so. Das kannst du nicht einfach nur in der Theorie nur verstehen und sagen, okay, dann ist auf einmal alles anders. So, ne? Das ist meistens nicht möglich. So, und ich bin auch der Überzeugung, und wir hatten da schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, ich bin über der Überzeugung, dass jeder Christ aufgerufen ist, Jesus bekannt zu machen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass das für alle von uns irgendwo an einem anderen Punkt unseres Lebens vielleicht manchmal der Schuh drückt. So, ne? Wo man sagt, okay, wie soll ich das denn machen? Und was kann ich denn da tun? Und ich weiß ja gar nicht mit wem und so weiter. Und jeder von uns ist berufen, Licht und Salz zu sein, sagt Jesus. Also er ist da ziemlich klar. Also er sagt es nicht nur als einen netten Hinweis, sondern er sagt letzten Endes, okay, das sollt ihr sein oder eigentlich seid ihr das auch, wenn ihr mit mir zusammen lebt. So, und das ist auch leicht mit der Bibel zu belegen. Wie gesagt, diese ganzen Stellen mache ich jetzt erstmal nicht. Ich komme gleich auf eine andere Stelle zu sprechen. Aber ich kann sie dir gerne im Nachgang noch geben, diese Bibelstellen, wo das steht. Okay, und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, die Folgendes aussagt. Johannes 4, Vers 34 bis 38. Da steht Folgendes. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue, den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das ist das Erste, was er sagt. Dann sagt er weiter, sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, sie sind schon reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Johannes 4, 34 bis 38. Könnt ihr gerne nochmal zu Hause nachlesen. Das ist ein interessanter Vers. Erstmal ein Fakt. Als Jesus sich diese Felder anschaut, sind die Felder noch eigentlich gar nicht bereit, geerntet zu werden. Er sagt ja auch, ihr selber sagt, dass es erst in 4 Monaten soweit sei. Ne? Er sagt zu seinen Jüngern, hey, ihr sagt, in 4 Monaten ist es erst soweit. Und Jesus sagt jetzt an dieser Stelle, schon jetzt ist es soweit. Und wir verstehen natürlich sofort, hier geht es nicht um eine tatsächliche Feldwirtschaft, es geht nicht darum, dass tatsächliche Ernte, es geht nicht darum, dass jetzt wirklich Weizen eingeholt werden kann, sondern es geht Jesus darum zu sagen, okay, es geht jetzt darum, Menschen zu ernten. Es geht jetzt darum, die Felder sind weiß, sie sind bereit, die Menschen in unserer Umgebung, da, wo wir uns befinden, dass sie Jesus annehmen. Jetzt ist es schon soweit, dass jetzt diese Zeit da ist. Und er bittet sie, auf dieses Feld zu schauen mit einer neuen Perspektive. Es ist also möglich. Und das ist das, was Jesus sagt. Es ist möglich, dass die Felder sind bereit. Es ist alles da. Geht los, erntet. Und das ist eine super Sache. Und jetzt kommt meine zweite Überzeugung. Jeder von uns, die wir Christen sind, haben 4 Felder der Beziehung. So, das ist erstmal so mein, auf jeden Fall 4. Die hat jeder von uns. Ich komme gleich auch dazu, welche 4 Felder das sind. Und ich glaube, dass wir auf diese 4 Felder jeweils säen dürfen und auch was ernten dürfen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass es diese Felderwirtschaft gibt. Es gibt eine 3-Felder-Wirtschaft, es gibt auch eine 4-Felder-Wirtschaft. Das heißt letzten Endes, auf einem Feld wächst etwas, was geerntet werden kann, und die anderen Felder, die ruhen sich etwas aus, je nach Stadium. Und es wird halt über den Zirkus, wisst ihr Bescheid. So, es zirkuliert, aber ich komme gerade nicht drauf, aber ist egal. Zyklus, danke, jetzt ist das Wort weg gewesen. Ich habe es auch nicht mehr gefunden, aber es steht da drin. So, über den Zyklus, entweder über eines Jahres, so dass man sagt, okay, am Anfang des Jahres machen wir das Feld, dann das Feld, dann das Feld, dann das Feld, zu den verschiedenen Jahreszeiten, oder auch über 4 Jahre hinweg. Ich war mal mit meiner Frau und meinem Schwager, wir sind ja jung geblieben, ne? Wir lieben Maislabyrinthe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch liebt. Und dann geht's darum, wer ist als schnellstes durch, ne? So, und im Norden, wo wir halt immer Urlaub machen, oft jedenfalls, gibt's da ein sehr, sehr schönes Maislabyrinth, und das ist richtig schwer. Also selbst für uns Erwachsene, so, ne? Also, dass da keine Kinder verloren gegangen sind, ist schon alles, so, ne? Aber es ist ein ziemlicher Irrgarten. Und ich weiß noch, dass wir mal da waren, und dann war das Feld auf einmal auf einer ganz anderen Wiese. So ein Maisfeld, ne? Ganz hoch gewachsen und alles. Ja, Maislabyrinth sagt ja, dass ein Maisfeld ist. Und mein Schwager meinte so, ja, war das nicht letztes Jahr da drüben? Und dann meinte die Frau, die uns die Tickets gegeben hat dafür und so eine kleine Karte und so, meinte zu uns so, ja, schon mal was von Vierfelderwirtschaft gehört und so, ne? Und ich dachte so, ah, okay, interessant so, ne? Jetzt wuchs es halt an einem anderen Ort, so, ne? Damit sich das andere Feld erholen konnte. So, und ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt sagen müssen, okay, wir lassen eine Beziehung über ein Jahr lang ruhen, damit wir uns auf eine andere Beziehung ein Jahr lang fokussieren und da in irgendeinen Zyklus reinkommen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir vier Felder haben, wo wir säen dürfen. Dass wir vier Felder haben, bei denen jeder Christ auf jeden Fall, bei manchen mögen es sogar fünf Felder sein, aber das sage ich erst am Ende, aber vier sind auf jeden Fall bei jedem von uns da. Und ich möchte mit dem ersten Feld anfangen, wo wir säen dürfen und wo wir ernten dürfen, wo aber auch selbst in uns gesät wird und wo andere ernten dürfen, nämlich das ist deine Kirche, deine Gemeinde. Das ist das erste Feld deiner Beziehungen. Du hast Beziehungen zu Menschen in deiner Gemeinde. Du kommst hier jeden Sonntag hin, wir kennen uns, wir reden miteinander, wir wissen so ungefähr, wie es dem anderen geht. Manchmal nicht genau im Detail, aber wir kennen uns so, ne? Das ist ein Beziehungsfeld, was wir haben, und hier darfst du säen. Aber was willst du denn säen, wenn alle schon glauben? So, ne? Da gibt's einige Möglichkeiten, was du säen kannst. Du kannst deine Zeit säen, du kannst deine Mitarbeit säen, du kannst verschiedenste Punkte säen oder etwas Gutes über jemanden auszusprechen, wo du sagst, okay, hey, ich sehe das in dir oder ich möchte dich in dem Punkt ermutigen. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gehabt in der Predigt. Ich lese das trotzdem nochmal vor. Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Wo dann steht, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, steht da. So, ne? Also lasst uns anspornen zu guten Werken und so. Ich meine, das ist eine Saat. Wenn ich jetzt sage, hey, komm, geh mal den nächsten Schritt, hey, lass uns mal weiter vorwärts gehen, hey, wenn du mir was erzählst über eine Person, in die du dich investierst, ich glaub mir, ich werde dir darin Mut machen, darin weiterzumachen, weil das einfach etwas ist, was wir hier leben können vor Ort, in dieser Gemeinde, dass wir Beziehungen untereinander leben. Das ist das erste Feld, was du hast. Ich nenne es jetzt mal das erste Feld, aber ich finde, man kann jetzt kein Ranking reinstellen in diesen Beziehungen. So, ihr werdet das gleich auch verstehen. So, aber es ist ein Beziehungsfeld. Und das Erste, was wir uns heute anschauen, wir kommen in Gottesdiensten Ausrichtungen und wir kommen mit Menschen zusammen, die an Jesus glauben, können uns austauschen, Leute, die dich verstehen an dem Punkt, was du glaubst und was du für Glaubensüberzeugungen hast. Du kannst Leuten davon erzählen, was du erlebst, und es wird jemand anderen ermutigen. So, es gibt also viele, viele Punkte, die hier zusammenkommen und wo Beziehung lebendig wird. Und darüber hinaus ist ja eine Beziehung, die nur sonntags lebt, ist ein bisschen schwierig so, ne? Darüber hinaus kann man sich auch in der Woche treffen und so weiter, Zeit miteinander verbringen, Kaffee zusammen trinken, was weiß ich. Es ist möglich, so, ne? Und eine Gemeinde ist für unser geistliches Wachstum, glaube ich, total wichtig. Ja, also ich glaube immer, dass es total wichtig ist, einer Gemeinde zugehörig zu sein. Nicht ausschließlich, das braucht ja auch deine persönliche Zeit mit Gott und so weiter, um zu wachsen, um geistlich stark zu werden. Aber für dein geistliches Wachstum tut es dir gut, wenn du Leute hast, die dich anspornen zu guten Werken, die dich ermutigen, die dich auf den Weg bringen wollen, die mit dir zusammenstehen. Und du bist dann selber so einer, der andere anspornen will zu guten Werken und sie ranschieben möchte. Hey, davon lebt Gemeinde, dadurch ist Gemeinde lebendig, wenn wir uns einander im Blick haben und uns einander anschieben. Ja? Meine Frau hat mich vor kurzem sehr inspiriert, als sie meinte, es wäre doch eigentlich cool, wenn es so einmal im Monat zumindest so wäre, dass man zumindest einmal im Monat, dass man jemanden einlädt zu sich nach Hause. So, und ich dachte, jawohl, so ist es. Das ist richtig gut. Das ist ein Schlüssel, um Menschen kennenzulernen, sie an unseren Tisch einzuladen. Beziehungen innerhalb der Kirche zu leben. Zusammen zu beten, zusammen zu wachsen, zusammen zu quatschen darüber, was man über Jesus vielleicht gelernt hat in der Woche. Das ist ein sehr wichtiges Feld. Und es bietet, letzten Endes ist dieses ganze Feld darauf ausgerichtet, dass du geistlich wächst, dass du geerntet wirst, dass das, was in dich hineingesät wird, dass es wächst und geerntet wird, indem du es einsetzt und lebst. Kleingruppen, Mitarbeit, Beziehungen aufbauen, was auch immer. Gemeinde kann dieser Ort sein. Unser erstes Beziehungsfeld. Kommen wir zum zweiten, was jeder von uns hat. Bin ich sehr überzeugt von. Familie und Freunde. So, ne? Ich glaube, jeder von uns hat Familie und Freunde. So, ne? Oder wenn bei manchen Menschen ist die Familie leider auch weggebrochen, aber dann sind Freunde vielleicht noch da. So, ne? Wo so ein Beziehungsnetzwerk ist, wo man sagt, okay, ich habe jemanden, dem ich mich anvertraue, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Ich habe das beides auf ein Feld gepackt. Warum habe ich das auf ein Feld gepackt? Weil ich glaube, dass Freundschaften manchmal tief und innig sein können, dass es wie ein Familienmitglied für dich ist. So. Ja, also es ist von dieser Herzensverbundenheit. Ja, Blutverbundenheit ist auch, ne, durch Familie nur da, aber Herzensverbundenheit ist genauso wichtig. So, und Familie und Freunde, das ist ein Feld mit Menschen, mit denen du dich wahrscheinlich regelmäßig triffst. Menschen, die regelmäßig in deinem Leben sind, die vielleicht sogar in dein Leben sprechen dürfen, kann ja auch sein. So, das ist ein total wichtiges Feld, wo du hineinsäen darfst. Ne? Nicht nur empfangen, sondern auch säen und selber da den Fokus drauf legen. Und wisst ihr, bei Familien und Freunden heißt es nicht unbedingt, dass sie schon an Jesus glauben. Da haben wir eine Menge zu säen, oder? Bei Familien und Freunden haben wir ein Feld, wo Menschen, klar, schön ist es, wenn eine ganze Familie schon an Gott glaubt, an Jesus glaubt, gerettet ist, getauft ist im besten Fall und so weiter und und mit dir in eine Gemeinde gehen vielleicht oder in einen anderen Ort in der Gemeinde gehen. Ich bin sehr froh, meine Familie, meine Eltern sind beide gläubig, gehen in eine Gemeinde. Mein Bruder ist gläubig mit seiner Familie, seine älteste Tochter lässt sich bald taufen und so weiter. Ich feiere das total, das ist richtig schön, wenn man sowas hört. So, ne? Und das ist einfach super. So, aber dann haben wir dann auch manchmal so Leute in unseren Familien, die glauben vielleicht gar nicht an Jesus. Und wir merken auf einmal, hey, das sind aber Leute, die sind uns so wichtig, die sind uns so nah am Herzen. Und wir wollen unbedingt unsere Familienmitglieder, unsere Freunde, die noch nicht an Jesus glauben, wir wollen sie doch so unbedingt im Himmel wiedersehen. Wir wollen doch so unbedingt, dass sie Ja sagen zu Jesus. Und ich glaube, da haben wir eine Aufgabe, da haben wir ein Feld von Gott hingelegt bekommen, wo er sagt, hey, fangt an zu säen, was ihr habt. Fangt an zu säen. Und ich glaube, dass gerade in Familien und Freundschaften manchmal bei uns so dieses Denken ist, okay, wenn ich jetzt aber anfange zu säen, dann kann es doch sein, dass die Person mich total komisch findet. Oder kann es doch sein, dass die Beziehung daran zugrunde geht, weil ich an Jesus glaube. Und es vielleicht sogar mit ihm teilen möchte. Dieses Denken kommt manchmal und wir sind oft mit diesen konfrontiert. Die wollen das doch gar nicht hören. Die wollen doch darüber nichts hören. Und jetzt ist da noch dieser Spagat, den man irgendwie hinbekommen muss zwischen Holzhammer-Methode, die nur Schaden anrichtet und sagt so, jetzt glaub mal gefälligst an Jesus oder so, was nichts bringt, oder dieses total Verschämte. Und irgendwo in der Mitte ist etwas, dieser weise Weg, den wir manchmal suchen und uns fragen, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn in diese Mitte? Und wisst ihr, ich bin bald auf einem Familienfest, im Juli bin ich auf einem Familienfest, ne? Und dann kommt die ganze Familie meiner Mutter zusammen. Das wird richtig spannend, sie hat 4 Geschwister und alle haben Kinder und die Kinder haben zum größten Teil auch wieder Kinder. Das heißt, es wird eine große Meute zusammenkommen, bin ich richtig gespannt drauf. Aber ich weiß von einigen aus dieser Familie, dass sie nicht an Jesus glauben. Habe ich sie gern? Ja, es ist Familie, ich habe sie total gern. Aber sie glauben nicht an Jesus. So, jetzt ist die Frage, okay, wenn ich sage, wir wollen heute ein bisschen praktisch werden. Wir wollen ein bisschen praktisch werden, um zu schauen, okay, was kann man denn da machen? Wisst ihr, ich wollte es eigentlich erst später sagen, aber eigentlich bringt das nichts. Ich mach das jetzt. So, ne? Das Allerwichtigste, was wir tun können, nicht nur bei Familien und Freunden, sondern bei jedem anderen Feld, über das wir gleich sprechen, und ich werde es sicherlich nochmal wiederholen, ist es zuallererst, dafür zu beten. So, also es mag sich jetzt anhören wie etwas, wo man sagt, ja, ist ja jetzt wieder nicht total aktiv und vorwärtsgehend, aber nein, doch, es ist es, weil geistlich wird sich einiges bewegen, wenn wir anfangen, für Menschen zu beten und sehr konkret für Menschen zu beten und zu sagen, okay, Jesus, ich möchte, dass du Person XY rettest. Ich möchte, dass du offene Türen schenkst, wo ich von dir erzählen kann. Ich möchte, dass du das Herz öffnest, dass wir eine Situation haben, wo ich deine Liebe reinbringen kann und diese Person zu segnen. Das ist der erste Schritt bei allem, was wir tun, ist das Gebet, die Menschen vor Gottes Thron hinzulegen. Weil wenn wir diesen Punkt auslassen, dann gehen wir manchmal in so Gespräche rein und es ist alles wie immer. Wenn wir allerdings anfangen, diese Person geistlich in unsere Gebete mit hineinzunehmen, werden wir einen ganz anderen Blick auf diese Menschen haben. So, das ist ein total aktiver Schritt. So, auch wenn es sich nicht so anfühlt, so, ne? Auch wenn du vielleicht noch nichts über Jesus gesagt hast oder es einfach nur im Raum stehst, dass du zu einer Kirche gehst. So, ein bisschen komisch, ne? Heutzutage noch in eine Kirche gehen und so weiter. Aber das ist halt so diese Sache. Vielleicht, das weiß die Person vielleicht. Aber zu sehen, okay, wo ist diese offene Tür? Wo ist die offene Tür? Wo kann man Jesus reinbringen? Und das ist so wichtig, dass wir das im Gebet vorbereiten. Weil wir nicht die Holzhammer-Methode wollen und weil wir nicht einfach nur unser ganzes Leben lang verschämt sein wollen und dann irgendwann mal hoffen, dass vielleicht am Sterbebett noch ein Ja kommt für Jesus. Was auch toll ist und auch richtig ist und super, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wir leben Tag für Tag mit Menschen zusammen. Wir sehen sie vielleicht nicht Tag für Tag, aber wir unsere Freundschaften und unsere Familie, das sind Punkte, wo Menschen zusammenkommen, die uns wirklich am Herzen liegen. Und ich glaube, wir haben so viele Gelegenheiten und wir kriegen noch viel mehr, so, ne? Wir kriegen noch viel mehr Gelegenheiten, wo es weise platziert ist, Jesus hineinzubringen in eine Situation. Ich komme gleich noch zu anderen Punkten, die man da machen kann. Aber ich wollte diesen Punkt Gebet erstmal vorne wegschieben und sagen, okay, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Dann möchte ich das nächste Feld mit euch ansprechen. Das ist so ein bisschen herausfordernder. Aber die Beziehungen gibt's halt auch. Deine Nachbarschaft. So, ich glaube, dass jeder von uns Nachbarn hat. Manche wohnen vielleicht etwas, ne? Also kommt drauf an, wo man wohnt. Aber Nachbarn hat eigentlich jeder, auch wenn der vielleicht einen Kilometer weiter wohnt oder so. Ich weiß nicht, so wenn ich manchmal durch Schweden fahre oder so und dann an so einem Feldweg vorbeifahre und sehe hier, da hängen drei Briefkästen so am Feldweg vorne, dann weiß ich, okay, die wohnen irgendwo tief im Wald und wer weiß, wie nah sie beieinander wohnen, aber sie haben alle dieselbe Einfahrt. Kann passieren. Na gut. Das dritte Feld ist je nach Umgebung ein leichtes oder ein schweres Feld unserer Beziehung. Kommt drauf an, was für eine Beziehung du zu deinem Nachbarn hast. Wir haben zum Beispiel jahrelang in Herne-Mitte gewohnt und ganz ehrlich, wir haben nicht einen Zugang zu unserem Haus dort bekommen. So, ne? Also irgendwie war das verschlossen. So, wir haben auch nicht den allergrößten Fokus drauf gelegt zu der Zeit, muss ich auch nochmal sagen. Ne? Weil sonst ist man ja vielleicht selber derjenige, der sagt, hey, komm noch mal vorbei. Lernen uns mal kennen und wir wollen dich kennenlernen und so weiter, das kann ja sein. Aber in unserem heutigen Haus, wo wir heute wohnen, hey, das ist richtig cool. Wir waren letzten Samstag erst auf einer Geburtstagsfeier von einer aus dem Haus und das ganze Haus war zusammen, war richtig cool. So, ne? Also solche Möglichkeiten gibt's dann und dann ist Kirche auf einmal ein Thema, so, ne? Weil die Leute Fragen stellen, die wissen ja, was wir beruflich machen. Wir waren mit einem unserer Nachbarn letztes Jahr auf der Kranger Kirmes gewesen. Und ihr könnt euch, also meine Frau hat da so ein gutes Gespräch über Glauben mit diesem Mann, weil sie es einfach ergeben hat. So, weil es schon so verrückt ist, dass Leute in unserem Alter Pastoren sind und so weiter. Das ist immer ein Vorteil. Ich meine, ich werde jetzt auch älter. Immer mal ist es nicht so verrückt. So, aber jetzt noch ist es verrückt. So, ne? Und jetzt noch ist es so, okay, weckt Interesse. Aber das ist so diese Möglichkeit zu sehen, okay, irgendwo gibt's vielleicht immer Berührungspunkte, die man finden kann. Und jeder von uns wohnt in irgendeiner Straße und ich denke, keiner von uns kann sagen, dass die ganze Straße schon an Jesus glaubt. So, ne? Und keiner von uns kann sagen, okay, das wären schon erweckliche Zustände, die wir gerne haben wollen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eine Offenheit an den Tag legen. Und das ist, der, glaube ich, der größte Schlüssel für eine Nachbarschaft, sich eine Offenheit an den Tag zu legen, zu sagen, okay, ich möchte erstmal die anderen Leute auch kennenlernen. Das ist schon mal gut. So, ne? Das ist ein wichtiger Punkt schon mal, eine Offenheit zu haben. Ich habe das schon öfter gesagt, ich bin ja eigentlich sehr introvertiert und bin damit auch okay, so hat ein bisschen gedauert, bis ich mich damit versöhnt habe und so weiter, aber meine Frau ist dafür sehr extrovertiert. So, und wir hatten mal ein Straßenfest bei uns auf der Straße, das hatte zu Corona leider pausiert und auch danach hatten wir Straßenbauarbeiten und so, haben wir einige mitbekommen. Genau, deswegen gab es das nicht jetzt ein paar Jahre, aber als es das noch gab, hatte meine Frau diese Idee, als wir das erste Mal dort waren, zu fragen, hey, nächstes Jahr sind wir hier und helfen mit beim Aufbau. So, ich dachte so, eigentlich habe ich keine Lust. So, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, so, aber ich dachte, ja, oh, nee, irgendwie keine Lust. Und dann kam das tatsächlich so, dass dieser Tag dann kommen sollte, wo dieses Fest war und wir wussten, okay, einen Tag später fahren wir in Urlaub. So, jetzt haben wir eigentlich noch voll viele Reisevorbereitungen zu machen und jetzt haben wir dazu gesagt, dass wir mit aufbauen. Das steigert die Lust immens, sage ich euch. Ne? So, aber wir sind dann da hingegangen, haben angefangen mit aufzubauen und es haben sich Gespräche entwickelt, Beziehungen entwickelt und wir saßen bis spätabends mit diesen Leuten zusammen, die mit aufgebaut und abgebaut haben und haben super Gespräche geführt. Das war eine gewisse Offenheit, die meine Frau an dem Punkt hatte, ne? Ich jetzt nicht so, aber ich musste nachher sagen zu meiner Frau, okay, du hast recht, war gut, war eine gute Idee, so, und sind dann da hingegangen und es war eine richtig gute Zeit und ein halbes Jahr später saßen wir bei jemandem auf der Terrasse von diesen Leuten und haben mit denen zusammen gegrillt und gegessen und so weiter. Es gibt diese Möglichkeiten. Schau, was in deiner Nachbarschaft läuft und schau mal, wo du dich einbringen kannst. Wo du einfach sagen kannst, okay, ich möchte meine Nachbarn kennenlernen. Es gibt Möglichkeiten. So, ne? Wie auch immer das aussieht. Oder einfach mal zu klingeln und zu sagen, hey, ich bin übrigens der und der, wollen wir nicht mal zusammen mal einen Kuchen essen gehen oder was weiß ich was. Ne? Diese Offenheit einfach zu haben. So, ich war gestern Abend, war ich total im Stress. Ich habe eine Nachbarin getroffen bei uns im Treppenhaus. So, und sie hat ein Gespräch mit mir angefangen und ich dachte mir, hey, das ist so wertvoll, diese Zeit jetzt gerade. Ne? Ihr Mann ist sehr krank und so weiter. Also das war so wertvoll einfach, sich diese Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich stelle mich zurück jetzt an den Punkt und sage, ich möchte da sein. Gott schenkt Möglichkeiten. So, auch das im Gebet vorzubereiten, für offene Türen zu beten. Es gibt ein Gemeindegründungskonzept, wo es heißt, okay, man muss ein Haus des Friedens finden am Anfang. Ja, also das ist so also ein Schritt. Und dann dafür zu beten für ein Haus des Friedens. Hey, bete für Häuser des Friedens. So, bete für deine Nachbarschaft, für diese Menschen, die dort leben. Und schau mal, wo Jesus Türen öffnet. Und dann möchte ich zum letzten Feld noch kommen. Wir haben jetzt drei Felder. Wir haben jetzt deine Kirche, wo du bist. Dann haben wir deine Familie und Freunde und deine Nachbarschaft. Und ein Feld, was auch jeder von uns hat, ist Arbeit, Schule oder wo auch immer man zusammenkommt. Das ist auch ein weiterer Punkt. Das hat auch jeder von uns. So, okay, da gibt's auch Menschen, die kennen Jesus nicht. Und da gibt's sogar Menschen, die magst du vielleicht gar nicht mal. Das gibt's dann auch so, ne? Also ich muss sagen, ich auf meiner Arbeitsstelle, ich fühle mich sehr wohl. Ich mag euch alle. Es ist wunderbar, so, ne? Aber ich sag mal, es ist trotzdem, eigentlich müsste das jemand anders jetzt machen, diesen Punkt. Ne? Eigentlich müsste das jemand machen, der gerade jetzt im Berufsalltag nicht in einer Gemeinde arbeitet, sondern woanders arbeitet. Aber ich sag mal Folgendes, ich kenne es ja trotzdem, wie das ist. So, weil ich auch mal zur Schule gegangen bin und weiß, wie es ist, tagtäglich mit Menschen zusammenzukommen, die Jesus nicht kennen und die nichts mit Jesus zu tun haben. Und als ich in der Schule war, wollte ich anfangs gar nicht, dass die Menschen wissen, dass ich überhaupt glaube. So, ich dachte, das macht es mir nur schwerer. So, ne? Das war so der erste Punkt. Aber als ich dann so die Taufe im Heiligen Geist hatte und so, dann auf einmal kam der Mut und so weiter und ich habe es dann doch gesagt und doch irgendwie Wege gefunden, dass es wurde dann einfach bekannt. Und ich habe gemerkt, dass die Offenheit darüber viel größer ist, als wir manchmal denken. Dass Leute manchmal viel mehr wissen wollen, als wir es uns jemals vorstellen können. Und ich möchte euch da auch ermutigen, auch da eine gewisse Offenheit zu haben in diesem Feld. Auch da für eure Kollegen zu beten und selbst für den nervigsten Kollegen, den du hast, zu beten. So, ne? Das ist total wichtig. So, und wirklich zu sehen, okay, wo öffnest du Türen, Gott, in diesem Punkt? Wo ist dieser Platz? Wir hatten früher bei uns in der Schule einen Schülergebetskreis gehabt. Das war richtig cool. Da saß ich dann zusammen mit, also wir waren auf dieser Schule, keine Ahnung, 600-700 Leute oder so. Und dann saßen wir da zusammen zu viert und haben gebetet für unsere Schule. Das war richtig cool. Und ich durfte an einem Tag, durfte ich sogar dabei sein, als abends eine Veranstaltung war von Jesus Revolution. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt noch so. Das war so eine evangelistische Truppe aus Norwegen. Richtig schön. Die waren bei uns in der Stadt gewesen. Und ich hatte einen Freund mitgebracht und durfte sehen, wie er seine Hand hebt, als es darum ging, ob man sein Leben Jesus geben wollte. Das war ein Schulkamerad, den kannte ich vorher gar nicht. Und Gott öffnete Türen und Wege, so wo man sagt, okay, es ist möglich, dieses Feld. Du hast auf dieses Feld gesät und jetzt ist Zeit für die Ernte. Und wisst ihr, was Jesus eigentlich sagt in diesem Bibelvers, in dem er sagt, hebt eure Augen auf und seht, die Felder sind reif zur Ernte, ist eigentlich genau das, was wir brauchen, nämlich wo wir denken, die wollen es nicht hören, doch sie wollen es hören. Wenn wir denken, es ist unmöglich, dass etwas passiert, doch es ist möglich, weil Jesus etwas tun will. Weil er sagt, jetzt sind die Felder reif. Jetzt ist es soweit. Die Ernte kann eingeholt werden. Und das, wer gesät hat, der eine sät, der andere erntet. Ja? Also selbst wenn du gesät hast und nichts gesehen hast, kann es sein, dass jemand anders das erntet, was du gesät hast. Wo du Teil dieser Geschichte bist. Wir sind manchmal viel zu sehr ergebnisorientiert als fokussiert auf das, dass wir einfach den Auftrag leben. Und wisst ihr, ich sage das so einfach und ich sage das so, als wäre das das Simpelste der Welt. Und ich verstehe, dass uns Ängste und uns Ängste zurückhalten wollen und dass uns manchmal auch falsche Denkweisen zurückhalten wollen. Wie zum Beispiel dieses, sie wollen es nicht hören. Aber es ist möglich, sich von Jesus da verändern zu lassen. Und wisst ihr, bei all diesen vier Feldern, und ich habe ja gerade gesagt, okay, bei manchen gibt es auch einen fünften, wenn du in irgendeinem Verein bist oder so, kann das auch mal sein, so, ne? Hier ist auch dieses, aber das hat nicht jeder von uns. Aber diese vier Felder, die hat jeder von uns, diese vier Beziehungsfelder. Aber in der Mitte dieser vier Beziehungsfelder steht immer noch Jesus in unserem Leben. So, aus ihm nehmen wir die Kraft, um in diese vier Felder zu investieren. Aus ihm nehmen wir die Kraft, zu sagen, okay, ich sehe dort, wo noch vielleicht niemand gesät hat vorher. Ich arbeite mit in der Gemeinde, weil ich Jesus liebe, weil er im Mittelpunkt meines Lebens ist. Solche Punkte halt. Er steht in der Mitte, die vier Felder drumherum. Das ist ein total, nimm dieses Bild einfach mal mit. So, ne? Und sag, okay, du hast vier Felder, in die du säen darfst. Und wirklich bete für diese Menschen. Und ich möchte jetzt zu diesen fünf Punkte kommen, wo ich so dachte, okay, das ist einfach etwas, was wir tun können. Ja, neben dem, dass wir offen sind, schauen, was geht und wo man vielleicht Berührungspunkte schaffen kann oder wo man Leute mal zum Essen einlädt, das ist alles super, haben wir hier als erstes, und ich hatte es schon vorhin gesagt, beten. Für offene Herzen, für ein Haus des Friedens beten, für Nachbarn beten, für Bekannte beten, für Familie beten, für Leute, die du gar nicht kennst, zu beten, die du vielleicht auf der Straße siehst und denkst, diese Person sieht aber nicht gut aus. Einfach für sie zu beten, sie zu segnen und sie vor Gott zu bringen. Aber auch für ein verändertes Herz deinerseits zu beten, wo du sagst, okay, Jesus, ich bin hart geworden vielleicht oder ich bin irgendwie unaufmerksam geworden, wie es mir mit Mitmenschen geht. Mach mein Herz wieder weich, mach mich wieder voller Mut, dein Wort weiterzugeben, deine Liebe weiterzugeben. Ja, Gebet, damit geht's immer los. Dann zweitens, ich habe es auch öfter gesagt, sei offen für Menschen in deinem Leben. Ich weiß, für uns Introvertierte, und davon gibt's ja auch einige hier, ist es manchmal sehr herausfordernd, so, eher offen zu sein für neue Menschen und so, aber es lohnt sich, ja, dann nehmt ihr mehr Ruhe danach oder so, ne, und für euch Extrovertierte, hey, schaut, dass ihr nicht mit dem Holzhammer kommt und zu viel Gas gebt, so, ne, ist auch nochmal wichtig, sondern lasst uns einfach schauen, dass wir ein gutes Tempo fahren, also die Introvertierten müssen aufpassen, nicht zu passiv zu werden und die Extrovertierten dürfen nicht zu übereifrig werden. Darum geht's letzten Endes. Ne? Aber lass uns offen sein für neue Menschen. Lass uns offen sein, neue Menschen kennenzulernen. Lass uns diejenigen sein, die als erstes die Nachbarn in unserer Nachbarschaft begrüßen und so weiter, wenn sie neu dazugezogen sind. Solche Sachen. Richtig gut. Dann, drittens, sei selber im Glauben aktiv. Ja? Also je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr verstehst du, was verstehst du, dass andere ihn brauchen. So, ne? Je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du mit seiner Denkweise konfrontiert. Je mehr du Jesus kennenlernst, desto größer wird dein Herz für die Menschen, für die er ein Riesenherz hat. So, ja, das ist ein ganz einfacher Schritt. Dann praktische Hilfe und offenes Ohr ist ein weiterer Schritt. Hey, schau, wo kannst du vielleicht praktisch helfen? Ja, also was weiß ich, Menschen, die vielleicht alt geworden sind und vielleicht bei dir in der Nachbarschaft wohnen und du siehst, die schleppen gerade eine schwere Einkaufstüte. Hey, sei du doch derjenige, der dahin geht und fragt, ob du helfen kannst. Beispielsweise. Ein offenes Ohr, habe ich gerade gesagt. Leute kommen und erzählen etwas. Lass uns das nicht abwürgen, sondern lass uns sagen, wir nehmen uns die Zeit dafür. Und manchmal kann das stressig sein, ja, wenn wir gerade so eigentlich schnell zum Auto unterwegs sind oder so. Da muss man dann vielleicht auch nochmal was sagen dann irgendwann. Aber zumindest nicht sofort abzustellen, sondern zu sagen, okay, ich habe ein offenes Ohr. Weil wer weiß, wie viele Menschen ein offenes Ohr für diese Person haben. So, ne? Lass uns diejenigen sein, die das haben. Und das fünfte ist halt, schaue nach Möglichkeiten einfach, ne? Wo gibt's Feste? Wo hast du vielleicht mal ein Fest? Ja? Wo du sagst, hey, ich möchte Leute dazu einladen. Es gibt Möglichkeiten. Und es gibt sicherlich noch mehr. So, ne? Und ich denke, in dir lebt etwas Kreatives, du, der du hier gerade sitzt, zu sagen, okay, das ist auch eine Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen und sie mit Jesus bekannt zu machen. Und das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Wenn du erzählst über dich und sagst, du gehst in eine Gemeinde, das wirft Fragen auf. Und lass uns da wirklich offen sein, diese Menschen kennenzulernen. Okay, ich möchte jetzt beten und ich möchte für Folgendes beten. Ich möchte beten dafür, dass wir in jedem dieser vier Felder, die wir haben in unseren Beziehungen, dass wir uns bewusst wird, wo wir sehen, wo wir gerade vielleicht sogar verstärkt sehen dürfen. Da möchte ich dafür beten für Mut, weil ich glaube, dass Mut extrem wichtig ist in diesen Punkten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr dachtet im Nachhinein, oh, eigentlich war hier eine Möglichkeit. Hier war eigentlich eine offene Tür gerade und ich habe sie nicht genutzt. Passiert. Ist Teil des Prozesses, ne? Sowas nicht wahrzunehmen und manchmal weiterzugehen, aber dann lernen wir daraus. Ich möchte beten für Mut. Diese zwei Sachen. Und dann möchte ich dich ermutigen, wir werden gleich noch ein Lobpreislied zusammen singen, dass du für jedes dieser vier Felder vielleicht eine Person vor Augen hast, wo du sagst, okay, hier braucht Ermutigung und für die anderen möchte ich beten. Ich möchte für die beten, für diese vier Leute. Und ich möchte dafür so lange beten, bis sie Jesus kennen. Das ist, glaube ich, gut. Okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass wir als Beziehungsmenschen erschaffen worden sind. Dass wir Beziehungen leben sollen. Du bist selber derjenige, der Beziehung mit uns lebt. Du bist der die Menschen liebt, der jeden Einzelnen liebt, der uns liebt. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir dich als nahbaren Gott haben dürfen. Dass du derjenige bist, der uns zu uns spricht, der uns ermutigt, der uns stark macht. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diese Beziehungsfelder in unserem Leben haben. Und Jesus, ich möchte beten, dass wir Menschen erreichen für dich. Jesus, ich möchte beten, dass du Türen öffnest bei jedem Einzelnen, Herr. Herr, ich möchte beten, dass Leute, für die wir vielleicht jahrelang beten in unserer Familie, dass sie sich bekehren. Ich möchte beten, Jesus, Herr, dass Nachbarschaften vielleicht noch verschlossen sind, dass sie aufgeschlossen werden durch dich, Jesus. Jesus, ich möchte auch beten, Herr, dass auf unseren Arbeitsstellen, wo auch immer wir zusammen sind, dass du erkennbar bist, Herr. Und Jesus, ich möchte beten, dass du uns mutig machst, dich einfach zu repräsentieren. Dass du uns mutig machst, dass wir deine Liebe weitergeben können. Dass du uns mutig machst, dass wir nicht zurückhalten, wo wir eigentlich hätten sprechen sollen. Dass wir mutig sind, für andere zu beten, wenn sie dabei sind. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Gutes vorhast in unserer Welt, Herr. Du hast Gutes vor in unseren Städten und Nachbarschaften, wo wir wohnen, Jesus. Und ich möchte beten, dass du uns Weisheit gibst, das zu erkennen, was du tun willst, Herr. Herr, und so möchte ich beten, dass jede Angst geht in deinem Namen, Herr. Aber auch, dass jedes falsche Denken, das wir manchmal haben, wo wir uns Situationen zerdenken, dass du dieses Denken brichst, Herr. Und dass wir das denken, was du denkst in diesem Moment, Herr. Herr Jesus, du hast Gutes vorbereitet, Herr. Und wir wollen in deine vorbereiteten Werke gehen, Jesus. Und wir wollen beten für Menschen, dass sie dich kennen. Und ich möchte jetzt beten, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du uns Menschen auf unser Herz legst, Jesus, die dich noch nicht kennen. Und dass wir für sie beten und dass wir sie in dein Reich hineinbeten, Jesus, Herr. Ich möchte beten, Herr, dass dort, wo man dachte vielleicht bei manch einer Person, das ist unmöglich, dass da noch irgendwas passiert. Ich möchte beten, dass du uns das Gegenteil beweist, Jesus, Herr, dass du trotzdem das kannst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Liebe bist. Und ich möchte beten, Herr, dass deine Liebe sichtbar wird in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens, Herr. Und dass Menschen, die um uns herum sind, diese Liebe in uns sehen können, Herr. Darum möchte ich beten. Danke, dass du gut bist. Amen.